Und was ist da unsere Aufgabe? Auf der einen Seite Vertrauen der Verbraucherinnen in den Kapitalmarkt zu stärken durch konsequente Aufsicht, aber dann auch natürlich die Aufgabe, die Fondsanbieter zu beaufsichtigen und auch natürlich die börsennotierten Unternehmen, in die dann investiert wird.
Die Österreicherinnen und Österreicher haben ihre Ersparnisse sehr oft auf dem klassischen Sparbuch, auf den Bankkonten liegen, nämlich 70% aller Ersparnisse bei uns und nur 30% sind am Kapitalmarkt veranlagt.
BMF.Geldanschauung, der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 3. Staatssekretärin Barbara Aibinger-Miedl und FMA-Vorständin Mariana Kühnel zu den Chancen des Kapitalmarkts.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast namens BMF Geldanschauung. Das ist der neue Podcast des Finanzministeriums, der im September dieses Jahres gestartet wurde. Ich freue mich, dass ich Sie erstmals hier begrüßen darf. Mein Name ist Barbara Aibinger-Miedl. Ich bin die Staatssekretärin im Finanzministerium seit März diesen Jahres und bin gemeinsam mit dem Finanzminister im Bereich der Budgetkonsolidierung aktiv, habe aber darüber hinaus auch eigene Agenten übernommen, wie beispielsweise die Themen Kapitalmarktrecht, Finanzbildung oder auch die Finanztechnologien, die heute in dieser Ausgabe des Podcasts auch angesprochen werden. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. An meiner Seite begrüße ich sehr herzlich Mariana Kühnel. Sie ist Vorständin der FMA, der Finanzmarktaufsicht. Und es ist mir eine große Freude, dass ich hier eine Frau aus der Finanzwelt vor den Vorhang holen darf. Und liebe Mariana, vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wie dich dein Weg in die FMA geführt hat und vielleicht auch kurz, was die FMA für Aufgaben hat. Herzlich willkommen nochmal.
Danke vielmals auch, liebe Staatssekretärin, für die Einladung. Wie bin ich in die FMA gekommen? Für mich schließt sich ein Kreis. Ich habe durch die neue Aufsichtsperspektive einen 360-Grad-Blick. Ich habe regulatorisch im Europäischen Parlament zu Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise begonnen. Dann hat mich mein Weg in ein großes österreichisches Finanzinstitut geführt, somit die Umsetzungs- und Praxiserfahrung. Und die letzten 7 Jahre habe ich die Kundenperspektive erfahren, was braucht die Wirtschaft eigentlich von einem starken Finanzplatz und den möchte ich jetzt die nächsten 5 Jahre aktiv mitgestalten. Was machen wir als FMA eigentlich überhaupt? Unser Auftrag ist, für einen starken und stabilen Finanzmarkt zu sorgen, der sowohl die Wirtschaft und auch die Haushalte finanziert und mit guten Finanzdienstleistungen versorgt. Was macht da Österreich vielleicht besonders? Österreich ist ein verhältnismäßig kleines Land, aber mit einem verhältnismäßig großen Finanzmarkt. Wir haben unglaublich kleinteilige Bankenstruktur vor allem. Wir haben als Österreich 20% der europäischen Banken in Österreich. Wir haben einen sehr starken Fokus nach Zentral- und Osteuropa. Allein die 5 Versicherungsgruppen haben über 100 Töchter in dieser Region. Das heißt, wir sind zwar klein als Land, aber groß als Finanzmarkt und das geht von der klassischen Bank bis zum neuen Kryptoanbieter, von der Konzession erteilen bis zu entziehen und vom Warnen vor Betrügern bis zur Hausdurchsuchung. Das heißt, ein unglaublich breites Portfolio, das auch immer wieder breiter wird.
Also wirklich vielfältige Aufgaben, die ihr mit eurem Team in der FMA hier bearbeitet und es ist auch schön zu hören, wie viel Praxis und Sichtweisen du aus deinen bisherigen Tätigkeiten dazu mitbringst. Du hast jetzt auch schon darüber gesprochen, dass Österreich hier im Bereich des Finanz- und Kapitalmarkts einige Besonderheiten aufweist. Nun, wenn man sich das von der Seite der Österreicherinnen und Österreicher anschaut, dann fällt bei uns eines auf, dass wir, man kann das sagen, ein Land des Sparbuchs sind. Also die Österreicherinnen und Österreicher haben ihre Ersparnisse sehr oft auf dem klassischen Sparbuch, auf den Bankkonten liegen, nämlich 70% aller Ersparnisse bei uns und nur 30% sind am Kapitalmarkt veranlagt. Das bedeutet, dass hier sehr viel Potenzial ungenützt ist, weil wir dieses private Kapital nutzen könnten, um es beispielsweise Unternehmen als Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen oder auch größere Investitionen, Stichwort digitale und grüne Transformation, hier einzusetzen. Und aus der anderen Sicht noch betrachtet, wäre damit auch eine größere Renditechance für die Bürgerinnen und Bürger hier möglich. Wie ist es deiner Ansicht nach? Wie kann man hier diesen Kapitalmarkt auch für den Einzelnen, für die Einzelne attraktiver gestalten? Welche Chancen siehst du da?
Ich glaube, ja, die Österreicherinnen und Österreicher haben den Kapitalmarkt nicht gerade in ihrer Ursprungs-DNA. Aber, und das freut uns, was wir sehen, bei jungen Anlegern entwickelt sich einiges. Da ist echtes Potenzial. Das heißt, wenn wir vom Kapitalmarkt reden, dann gerade die Jungen haben da großes Potenzial. Und wir haben uns in unserem Young Investor Report, wo wir quasi die Wertpapierhandelsdaten analysiert haben, kommt sehr stark heraus, dass gerade bei den jungen Anlegern sich irrsinnig viel tut, weil die erstmals am Kapitalmarkt finanzieren. Da hat sich die Zahl vervierfacht in den letzten 2 Jahren, nämlich bei den 18- bis 24-Jährigen, das heißt tatsächlich sehr, sehr junge, aber auch bei den 25- bis 39-Jährigen verdoppelt. Das heißt, wir sehen, es gehen immer mehr Junge in den Kapitalmarkt. Das, was da auch spannend ist, ist, dass 80% dieser Kundinnen die erste Anlage über Neobroker und Investmentplattformen machen. Das heißt, ETFs, also die Abbildung von Indizes, ist da der Einstieg in den Kapitalmarkt. Und was ist da unsere Aufgabe? Auf der einen Seite Vertrauen der Verbraucherinnen in den Kapitalmarkt zu stärken durch konsequente Aufsicht, aber dann auch natürlich die Aufgabe, die Fondsanbieter zu beaufsichtigen und auch natürlich die börsennotierten Unternehmen, in die dann investiert wird.
Das ist natürlich sehr spannend zu sehen, dass da gerade die jungen Menschen so aufgeschlossen sind. Und ich muss dazu sagen, dass wir in den vergangenen Jahren in Österreich auch sehr viel beigetragen haben, um das Finanzwissen gerade bei den jungen Leuten, bei Schülerinnen und Schülern zu heben. Wir haben ja hier eine Vorreiterrolle in Europa eingenommen, weil wir seit 2021 schon eine nationale Finanzbildungsstrategie haben. Rund 200 Maßnahmen, die hier unter dem Dach schon gebündelt sind, und die Hälfte richtet sich an die Schülerinnen und Schüler. Also wirklich schön zu sehen, dass hier ein Interesse da ist bei den Jungen. Und das wissen wir auch übrigens aus der Ö3-Jugendstudie aus der vergangenen, wo abgefragt wurde, welches Schulfach sie sich wünschen würden, die Jungen. Und da kam zu über 80% ein eigenes Unterrichtsfach Finanzbildung. Also wirklich ein schöner Wert. Gerade was das Thema Finanzbildung betrifft, bauen wir aber auch auf starke Partner. Mir ist es wichtig, dass hier wirklich das, was vorhanden ist, gebündelt wird und man dadurch dann auch gemeinsam mehr Kraft entwickelt. Und da seid gerade ihr mit eurem Team in der FMA besonders wertvolle Partner für uns. Ihr habt hier tolle Angebote. Was macht ihr da genau?
Ich glaube, wir verstehen unseren Job darin, dass wir sagen, man muss sich bewusst sein, was für Chancen und auch Risiken hat der Finanzmarkt, und das entsteht durch Wissen, und deswegen ist jede Initiative, die die Finanzbildung beinhaltet, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige. Vor allem auch mit dem Fokus quasi, wir haben einen unglaublichen Trend der Digitalisierung. Wir haben vor allem jüngere Anleger, die groß im Kapitalmarkt jetzt aktiv werden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite produktseitig sehen wir das Thema Finanzbildung sehr, sehr stark, und aber auch auf der Vertriebsseite. Was meine ich damit? Produktseitig, ETFs sind der Door-Opener. Das heißt, das ist das Einstiegsprodukt für die jungen Menschen, aber auch zum Beispiel Kryptowerte. Und das heißt, wir sehen, dass bei den jungen Leuten durchaus populäre Produkte auch riskant und volatile Produkte sind. Und umso mehr quasi das Verständnis, in was investiere ich da, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Das zweite ist vertriebsseitig, da die große Bedeutung der Neobroker und der Investmentplattformen, und was das besonders macht, ist, das ist beratungsfreies Geschäft, das heißt, es ist execution only, das heißt, ich investiere, das ist teilweise sogar schockierend, ich kriege einen Konsumentenkredit leichter wie ein Anlageprodukt, und auch da quasi sicher das große Ding Eigenverantwortung, weil nachhaltig und kluge Anlageentscheidungen da das Um und Auf sind. Und was machen wir da? Wir machen auf der einen Seite Verbraucherinformation und auch Finanzbildung. Du hast angesprochen, reden wir über das Geld. Das ist eine der großen Initiativen. Das sind Erklärvideos und auch Podcasts. Wir sind jetzt auch neu auf Instagram damit, weil das ist, man muss dann auch immer schauen, welche Alterskohorte möchte man mit welchem Thema erreichen. Und die WU-Studie gibt uns da recht, es gibt noch immer große Lücken, und diese Lücken muss man schließen, weil die Annahme, dass eine Dividende garantiert ist und das regelmäßigen Sparen sich nicht auszahlt, widerspricht dem ETF-Gedanken eigentlich, dass man ja auch Kleines in Indizes investieren kann. Die Gruppe, auf die wir zusätzlich setzen, sind sehr stark im Dialog mit Finfluencern, weil auch da quasi das Vertrauen in einen auf Instagram cool wirkenden, gerade bei den Jungen, glaube ich, gut. Und da aber auch haben wir jetzt begonnen, im Dialog die darauf hinzuweisen, was ist Marketing und was ist Beratung, weil auch da quasi Finfluencer wollen Gutes tun, aber sie müssen sich dann auch der Verantwortung bewusst sein und deswegen gerade dieses digitale Marketingaktivitäten einer unserer Schwerpunkte, wo wir draufschauen, was ist Marketing und wie erkennt man das dann auch, dass das eigentlich Werbung ist und nicht neutrale Darstellung.
Das ist auch für uns ganz wesentlich, dass wir im Bereich unserer Finanzbildungsstrategie und der dahinterliegenden Maßnahmen auf einen Verhaltenskodex setzen, also wirklich Qualitätssicherung auch machen und finde den Zugang, den ihr gewählt habt, auch wirklich richtig, dass man das herunterbricht, auch auf einzelne Finanzentscheidungen im Leben. Weil ich glaube, es geht wirklich darum, dass man bessere Entscheidungen trifft, vom Beginn des Berufslebens beispielsweise, wenn man sein erstes Gehalt bekommt, wenn es dann vielleicht um die Haushaltsgründung geht, wo man eine Budgetplanung macht für den eigenen Haushalt, bis hin zu dem, was du angesprochen hast, wenn man mal einen Kredit braucht oder großes Thema auch die Altersvorsorge, wo man auch frühzeitig sich informieren sollte. Also da finde ich es wirklich großartig, wie ihr das auch entsprechend mit euren Formaten hier bespielt. Du hast auch schon angesprochen jetzt, dass wir hier auf jeden Fall noch Potenzial nach oben haben, was das Wissen betrifft bei der Bevölkerung. Es hat auch gerade die Europäische Union jetzt eine Strategie dazu veröffentlicht und da kommt auch ganz klar heraus, dass nur 18% der Europäerinnen und Europäer ein gutes Level an Finanzbildung haben. Also wir sehen, dass wir da wirklich noch einiges vor uns haben. Du hast auch angesprochen, dass hier gerade das Wissen zum Thema Börse, Dividenden und so weiter nicht besonders groß ist. Wie könnte man das anlegen, dass man wirklich auch das Thema Kapitalmarkt, was ja von unseren Bürgerinnen und Bürgern noch zu wenig beachtet wird, dass man das noch forciert aus deiner Sicht?
Ich glaube, generell sollte man dem Bauchgefühl vertrauen. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich in der Regel auch nicht wahr. Das heißt, jede Rendite birgt auch ein Risiko und das geht immer Hand in Hand. Das heißt, die wichtigste Faustregel, wenn jemand verspricht, dass sie ohne jedes Risiko hohe Gewinne und das in kürzester Zeit erzielen, dann sollte man dem Bauch vertrauen und das dem Misstrauen trauen und vielleicht dann nicht alles auf eine Karte setzen. Das ist auch das Stichwort. Das Wichtigste ist eine Diversifikation. Und da sehen wir auch, dass das das große Thema ist. Auf der einen Seite Diversifikation, nicht alles auf ein Pferd setzen. Das ist auch beim Wetten nicht klug. Das Gleiche gilt auch bei den Investitionen. Und das Zweite ist die zeitliche Komponente. Kapitalmarkt ist meistens mittel- und langfristig, das heißt, schnelle Gewinne zu erhoffen und das morgen führt auch zur Enttäuschung. Das heißt, besser regelmäßig und langfristig kleine Beträge sparen und breit streuen. Und wenn man das beherzigt, dann ist man auch als unerfahrener Anleger gefreit vor Glücksspiel und Spekulanten. Das, glaube ich, ist so die Faustregel. Und bei unerfahrenen Anlegern setzen dann teilweise auch zu stark eben auf Einzelwerte und auf Timing durch Emotion. Das heißt, sie kaufen dann oft nach starken Kursanstiegen, könnte man auch die Gier nach noch mehr bezeichnen, und verkaufen dann nach Kurseinbrüchen, weil sie von der Angst getrieben sind. Und genau das sind aber wahrscheinlich die genau verkehrt herum Emotionen, die dann zu nachhaltiger Investition führen.
Also auf jeden Fall gut informieren, von den Profis beraten lassen und auch, ganz wichtig, wie du angesprochen hast, hinterfragen, wenn hier lukrative Angebote gemacht werden. Aber eben auch die Chancen nicht auslassen, die sich einem bieten. Jetzt gibt es hier auch Überlegungen von der europäischen Seite, wie könnte man sozusagen einen Einstieg in die Kapitalmarktveranlagung erleichtern bei den Europäerinnen und Europäern. Und da wird jetzt gerade ein Spar- und Anlagekonto auch aufs Tapet gebracht. Da haben andere Länder wie beispielsweise Großbritannien, Frankreich und Schweden schon vergleichbare Modelle, wo es auch schon erste Erfahrungen gibt. Ich denke, das sollte auf jeden Fall etwas sein, das man sich auch für Österreich mal überlegt und anschaut. Was meinst du dazu?
Ich kenne das Thema schon sehr lange. Früher hat es Kapitalmarktunion geheißen, jetzt heißt es Spar- und Bahninvestitionsunion. Ich glaube, es ist zweigeteilt. Auf der einen Seite quasi Kapitalmarktunion, Realwirtschaft als Fokus mit dem Ziel quasi, wie können wir eine breitere Finanzierungsbasis herstellen. Wir haben in Europa 70% Bankfinanzierung versus 30% Kapitalmarktfinanzierung. In Amerika ist es genau umgekehrt. Das heißt, da sicher weniger Abhängigkeit von Bankkrediten, die auch zu Finanzmarktstabilität Liquidität führen kann. Das ist das eine. Die zweite Geschichte ist Spar- und Anlagekonten für Bürgerinnen. Da ist das Um und Auf, das muss einfach und digital gestützt sein und möglichst einen leichten Zugang gewähren. Das zweite ist, aus den Erfahrungen der FMA in der Vergangenheit kann man sagen, dass Konten erfolgreich sind, wenn sie vom Markt angenommen werden und das heißt vom Anbieter und vom Kunden, von der Kundin. Das heißt, der entsprechende Macherfolg steht und fällt mit einfach, niederschwellig in der Handhabung und auch klare steuerliche Anreize. Auch das zeigt Schweden, weil du das als Beispiel gebracht hast, mit der breiten Zugänglichkeit. De facto ein bisschen das, was Neobroker und Neobanken mit Sparplänen zum Beispiel schon anbieten. Und soweit ich die Initiative der Kommission jetzt auch gelesen habe, Pensionsprodukte sieht das nicht vor, wenn du mich nicht als Finanzmarktaufsicht, sondern als Mariana fragst. Also gerade diese Pensionsvorsorge, da sehe ich eine große Lücke und auch da kann der Kapitalmarkt seinen Beitrag leisten. Das ist aber kein Allheilmittel, sondern da brauchen wir viele Bausteine, die dann auch ineinander gehen. Mhm.
Ich finde das ganz wichtig, was du da angesprochen hast, weil wir auch gerade bei uns in Österreich jetzt die Finanzbildungsstrategie überarbeiten. Es soll ab 2027 hier eine neue Strategie kommen. Und da haben wir genau vorgesehen, dass das Thema Altersvorsorge in Zukunft hier noch stärker unterstrichen werden soll. Generell auch das Thema Kapitalmarkt. Und das dritte Thema, Chancen, aber auch Risiken, die sich durch die neuen digitalen Modelle hier ergeben. Und du hast es vorher schon einmal kurz angesprochen, auch das Thema Kryptowährungen. Das ist ein Thema, was die Jungen sehr interessiert. Wir haben da beispielsweise heuer im Frühjahr bei uns im Finanzministerium 100 Schülerinnen und Schüler da gehabt, haben sie zu Workshops geladen. Und der Workshop, der am schnellsten ausgebucht war, war der Workshop zum Thema Kryptowährungen. Also man sieht, dass hier offensichtlich auch in den sozialen Medien ganz viel zu dem Thema im Umlauf ist. Und umso wichtiger ist es, dass man hier auch im Rahmen von unserer Finanzbildungsstrategie unseren Initiativen hier zum Thema Kryptowährungen hier auch Aufklärungsarbeit leistet und hier Informationen weitergibt. Was habt ihr da für Erfahrungen? Ich meine, die Finanzmarktaufsicht ist ja hier sehr dahinter, dass Transparenz herrscht, dass das Vertrauen auch steigt in die Märkte. Wie schaut es da aus?
Wir als FMA beschäftigen uns seit 5 Jahren mit dem Thema. Wir waren auch einer der ersten quasi Zulassungsbehörden europaweit bei den Kryptoanbietern und haben damit schon wertvolle Erfahrung gesammelt. Es gibt Chancen und es gibt Risiken und gerade bei dem Thema ist es, glaube ich, wichtig, wir wollen Innovation ermöglichen, aber mit einer klaren Aufsicht. Wie machen wir das? Wir setzen auf der einen Seite Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen, die teilweise auch im Markt gearbeitet haben. Das heißt, wir haben da eine große Kompetenz auch schon aufgebaut und wir sind europaweit mittlerweile auch für eine konsequente und klare Aufsicht bekannt, die Maßstäbe setzt und wir vor allem fokussieren auf die Anbieter, wo Compliance eine Top-Priorität ist. Das heißt, eine harte Linie, die wir fahren, die aber gerade von den Anbietern geschätzt wird, weil das irgendwie so ein Qualitätsmerkmal dann auch für sie ist, wenn sie die österreichische Zulassung und Konzession haben, dann heißt das, sie haben sich gründlich ihr Geschäftsmodell angeschaut und das ist das Erfolgsmodell der FMA. Das, was wir sehen und worauf wir ganz, ganz großen Wert legen, wir wollen ein Level Playing Field bei dem Gesamtthema europaweit haben. Deswegen auch eine Initiative von uns gemeinsam mit den Italienern und den Franzosen. Die großen Kryptoanbieter gehören europaweit gemeinsam beaufsichtigt, so dass wir nicht über EU-Konzessionen, die dann mit Passport nach Österreich kommen, vielleicht unterschiedliche Levels an Compliance-Verständnis haben, weil das ist dann auch ganz wichtig fürs Vertrauen und auch ganz wichtig, wer sind die guten Anbieter und wer sind vielleicht die nicht guten Anbieter und die eigentlich Missbrauch betrachten. Weil das, was unsere Daten schon hergeben, es sind gerade bei dem Thema leider Gottes viele Betrüger unterwegs. Das heißt Anlagebetrug, das heißt fast 50% der Anlagebetrüge, die wir letztes Jahr gemeldet bekommen haben, sind beim Thema Krypto und auch, das ist sicher nur die Spitze des Eisberges, und auch bei den Warnmeldungen, was unerlaubter Geschäftsbetrieb betrifft, sind die Online-Trading-Plattformen auch ganz vorne mit dabei. Das heißt, man muss sich gut überlegen, welchen Anbieter nimmt man und auch da wieder Finanzbildung ganz, ganz wesentlich. Wir wollen die Menschen in die Lage versetzen, dass sie nicht auf Anlegebetrüger hereinfallen, weil auch das schadet dann wieder dem Kapitalmarkt in Summe.
Also es muss der Spagat sozusagen gelingen, dass man einerseits für solche Innovationen offen ist, auf der anderen Seite aber auch, dass man hier darauf vertrauen kann, dass man dabei gut aufgehoben ist. Also dass hier auch die Aufsicht entsprechend genau hinschaut. Was ich jetzt in den letzten Monaten auch wahrgenommen habe, ist, dass international Österreich und Wien da tatsächlich als ein neuer Fintech-Hub sich entwickeln könnte. Wir waren da sehr schnell mit der Umsetzung der EU-Vorschriften und es ist tatsächlich gelungen, dass sich jetzt große Unternehmen in Wien angesiedelt haben, teilweise auch sogar aus Wien heraus selbst entstanden sind und auch wirklich hunderte neue Arbeitsplätze entstanden sind. Also das ist wirklich die positive Seite dahinter. Aber wie du es auch angesprochen hast, Aufklärung, Information, Finanzbildung, damit man eben gute Entscheidungen treffen kann in diese Richtung. Jetzt hast du auch die negative Seite hervorgekehrt. Ich glaube, da darf man sich auch nicht davor verschließen. Wenn es hier Betrugsfälle gibt, dann muss man da ganz genau dahinter sein. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Also wie geht sie da ganz konkret dann vor?
Prinzipiell schauen wir uns bei all diesen Fällen an, quasi ist es ein konzessionierter Betreiber oder nicht. Das ist so die erste Geschichte. Teilweise muss man sagen, gerade beim Krypto-Thema, Stablecoins ist das eine Thema, das momentan in aller Munde ist. Aber es gibt ja auch White Papers, die sich so nennen, da muss ich nur notifizieren, dass ich plane, einen Kryptowert herauszugeben. Und dann darf ich nach einer gewissen Frist einfach damit beginnen. Und auch da quasi ein Verständnis zu generieren, welche Art von Krypto ist mit welcher Konzession verbunden, glaube ich, das ist eins der wesentlichen Themen. Und auch das, was uns ganz wichtig ist, dass wir die Anbieter, die in Österreich sind, dann auch tatsächlich, so wie du gesagt hast, mit Mitarbeitern vor Ort sind, wo auch nachvollziehbar ist, wo ist eigentlich das Headquarter dieser Firma und wo machen sie ihr Geschäft.
Wenn wir jetzt noch einmal auf die Zukunft des Kapitalmarkts zu sprechen kommen, wo ja seitens der Europäischen Union auch Initiativen geplant sind. Du hast schon gesprochen von der Kapitalmarktunion, beziehungsweise jetzt heißt die Savings and Investments Union oder auch diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die du vorher angesprochen hast, wo Österreich auch mit anderen Ländern an einem Strang zieht. Was wären aus deiner Sicht jetzt Bereiche, die wir auch seitens der Politik hier noch stärker unterstützen sollten? Oder was kann eure Rolle dabei sein?
Da tue ich mir, muss ich ehrlich sagen, schwer, euch Tipps zu geben als unabhängige Aufsicht. Wir haben einen gesetzlichen Auftrag, der ist stabiler und sicherer Finanzplatz. Den verfolgen wir mit vollem Elan und dieser starke und sichere Finanzplatz dient dann auch dem Wirtschaftsstandort.
Also da bauen wir sehr auf eure Expertise. Gerade Finanzminister Matterbauer und ich haben uns ja von Anfang an vorgenommen, als wir im März begonnen haben, wir wollen faktenbasiert arbeiten. Wir wollen wirklich auf Grundlage von Expertinnen und Experten hier Entscheidungen treffen. Und da werden wir sehr gerne auf eure Ergebnisse, auf eure Erfahrungen auch zurückgreifen aus den unterschiedlichen Bereichen. Insgesamt denke ich wirklich, dass wir im Bereich des Kapitalmarkts hier viele Zukunftschancen noch haben. Wir müssen schauen, dass wir hier diese Innovationen zulassen, gleichzeitig natürlich unter der strengen Aufsicht und Regulierung auch, die ja in Österreich großgeschrieben wird, und dass wir hier für die Bürgerinnen und Bürger auch die entsprechenden Veranlagungsmöglichkeiten aufzeigen, weil eben viel Potenzial hier auch liegen gelassen wird. Also ein Thema, das uns sicher in den nächsten Jahren auch weiter beschäftigen wird. Ich freue mich, dass wir heute da in einige Bereiche eintauchen konnten. Bedanke mich sehr herzlich bei dir, liebe Mariana, für das Gespräch und danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn Sie wieder mal einschalten.
Ich danke dir, liebe Staatssekretärin, für die Einladung.
Das war BMF.Geldanschauung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns über Feedback und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Informationen des BMF finden Sie auf der Website www.bmf.gv.at.